Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Warner Mikrofon herzlich willkommen.
Die Menschen wurden da teilweise richtig verzweifelt. Also ich weiß, dass ich da Leute am Telefon hatte, die also rumgeweint haben. Und also manche haben wirklich vom ersten Wort an nur noch rumgeschrien. Also wirklich.
Hinter diesem Ganzen stünde irgendwie Lehman. Das wäre die zweitgrößte oder was Investitionsbank der Welt. Da könnte überhaupt nichts passieren. Also so ungefähr, wenn die kaputt ging, ginge die Welt zugrunde.
Und die Investmentbank Lehman Brothers ging dann kaputt, ging pleite. Das hat die US-Regierung genau so heute vor 15 Jahren entschieden. Und was darauf folgte, war so eine Art Kernschmelze des globalen Finanzsystems. Wurden die richtigen Lehren damals gezogen und wie krisenfest sind die Banken heute? Das fragen wir gleich einen, der an der Finanzarchitektur nach Lehman mitgebastelt hat, Professor Jan-Peter Krahn. Starten wollen wir aber in den USA, wo heute Nacht der Tarifkonflikt in der Autobranche eskaliert ist. Die mächtige amerikanische Autogewerkschaft UAW bestreikt nun alle drei großen US-Autobauer, General Motors, Ford und Stellantis, gleichzeitig. Das könnte kostspielig werden für die betroffenen Konzerne, für Zulieferer und am Ende vielleicht sogar auch für den US-Präsidenten, der Störmanöver in der Wirtschaft im Wahlkampf gar nicht gebrauchen kann. Aus Washington berichtet Sebastian Hesse.
In der amerikanischen Automobilindustrie stehen die Zeichen in einem bislang nicht gekannten Ausmaß auf Streik. Um Mitternacht Ortszeit sind die Tarifverträge bei den Big Three der Branche, den großen drei, ausgelaufen, ohne dass es eine Einigung über einen neuen Abschluss gegeben hat. Jetzt wird erstmals in der US-Geschichte bei Ford, der Opel-Muttergesellschaft General Motors sowie bei Stellantis, also vor allem Chrysler, gleichzeitig gestreikt. Das kündigte die Gewerkschaft United Auto Workers, UAW, an. Zunächst ist je ein Werk der drei Konzerne betroffen, General Motors in Missouri, Ford in Michigan sowie Stellantis in Ohio. Die Gewerkschaft behielt sich vor, auch andere Standorte bestreiken zu lassen, sollte es nicht in absehbarer Zeit einen Abschluss geben. Sie fordert Gehaltserhöhungen in Höhe von 36% über die kommenden 4 Jahre. Die Arbeitgeberseite hatte 20% angeboten. Alle drei Autobauer hatten zuletzt Rekordgewinne eingefahren. Durch den Streik drohen ihnen Gewinneinbrüche von bis zu 500 Millionen US-Dollar pro Woche. Die Streikkasse der UAW, die rund 150.000 Mitglieder hat, ist mit 825 Millionen Dollar gefüllt. Die Regierung in Washington bereitet laut Washington Post Nothilfen für kleinere Zulieferbetriebe vor. Joe Biden bezeichnet sich selber als den gewerkschaftsfreundlichsten Präsidenten aller Zeiten. Mit Spannung erwartet wird, inwieweit er sich in die Schlichtung einmischen wird. Wenn der Streik ausufert, wird er die gesamte US-Wirtschaft erheblich schädigen.
Soweit Sebastian Hesse. Und diesen gerade begonnenen Streik in den USA nehmen wir mit in den Frankfurter Börsensaal zu Claudia Werle. Wie viel Sorgen macht man sich denn an der Börse um die US-Wirtschaft?
Ein längerer flächendeckender Streik könnte die US-Wirtschaft belasten. Das glaubt man auch hier an der Börse, denn die Autoindustrie ist nun mal ein wichtiges Standbein für die gesamte wirtschaftliche Entwicklung im Land. Und genau darin liegt ja auch das Problem. Biden als gewerkschaftsfreundlicher Präsident ist eben angesprochen worden. Aber genau das ist das Problem, denn für den Bau von E-Autos braucht man einfach weniger Beschäftigte. Man braucht Mitarbeiter mit zum Teil ganz anderen Qualifikationen als bisher. Und da wollen natürlich die Gewerkschaften gegenhalten. Aktien von Ford heute zu Mittag 1% im Minus. Bei den Aktien von General Motors, da gibt es ein leichtes Minus im Computerhandel.
Dann schauen wir nach China. Auch ein wichtiger Absatzmarkt für Autos, gerade für die deutschen Autobauer. Da laufen die Geschäfte bei VW nicht wirklich rund, oder?
Und das schon seit längerem. Nicht nur, dass chinesische Modelle mit dem, was sie bieten, bei den chinesischen Kunden punkten können. VW und andere deutsche Hersteller müssen auch mit den Subventionen für chinesische Autos klarkommen. Und wenn es in China wirtschaftlich gesehen nicht mehr so rund läuft, wenn viele junge Menschen keinen Job haben, dann haben sie auch kein Geld in der Tasche für ein neues Auto. Immerhin, was die wirtschaftliche Lage betrifft, da scheint es Lichtblicke zu geben. Sowohl die Industrieproduktion als auch die Einzelhandelsumsätze in China sind im August stärker gestiegen als gedacht.
Für die Finanzwelt, da ist der 15. September 2008 ja ein ganz wichtiges Datum. Vor genau 15 Jahren heute wurde die große, stark vernetzte amerikanische Investmentbank Lehman Brothers in die Insolvenz geschickt mit verheerenden Folgen. War das eigentlich damals ein Unfall?
Man hat damals wirklich über Rettungsmaßnahmen nachgedacht, aber letztendlich war man damals der Meinung, lasst uns ein Exempel statuieren, wir werden die Lehman Bank fallen lassen, um klarzumachen, dass in der Krise große Banken nicht gerettet werden. Was man damals nicht erwartet hat, das war, dass die Pleite dieser Bank eine solche Kettenreaktion ausgelöst hat. Vor der Sendung habe ich darüber mit Jan-Peter Kranen vom Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung SAFE gesprochen. Heißt das, dass man sich gar nicht klar war, wie vernetzt das Finanzsystem damals war, wollte ich von ihm wissen?
So ist es. Und diese Vernetzung ging, ich würde mal sagen, durch die Hintertür. Das ging durch sogenannte Derivate oder Absicherungsverträge, die zwischen Banken und Versicherungsgesellschaften im Hintergrund gestrickt worden waren und die plötzlich zusammenbrachen, weil die Versicherung, die das alles stützte, selber zusammenbrach.
Welche Folgen hatte denn die Lehman-Pleite hier bei uns in Deutschland?
Man hatte aus Deutschland gewissermaßen ein bisschen schadenfroh nach Amerika geschaut zuvor und gesagt, ja, die haben Probleme mit ihrem Häusermarkt, das haben wir aber glücklicherweise nicht. Was man nicht erkannt hatte, war, dass viele Banken in Deutschland genau in die riskantesten Teile dieser Häuserportfolios in Amerika investiert waren. Selbst die Banken wussten das oft gar nicht, weil sie sich anderer Anlageinstrumente bedient hatten, die sie nicht vollständig verstanden haben. Und dadurch war nach Lehman die Hauptproblemwelt gar nicht USA, sondern war Europa und auch vor allen Dingen Deutschland.
Nach dem großen Zusammenbruch kam das große Aufräumen. Mehr Kontrolle und schärfere Regeln sollten die Finanzwelt krisenfester machen. Die Geldhäuser sind verpflichtet, Risiken durch mehr Eigenkapital abzusichern. Mehr noch, Banken müssen sich regelmäßig sogenannten Stresstests unterziehen, um nachzuweisen, dass die Krisensituationen gewachsen sind. Hat das etwas genutzt?
Ich würde sagen, eine ganze Menge hat das genutzt. Und ich glaube auch, dass wir heute sehr viel stabiler sind in den Finanzsystemen, auch viel wachsamer, als das vor 2008 der Fall war. Wir haben eine ganz neue Klasse von haftendem Fremdkapital, sogenanntes Bail-in-Kapital, geschaffen, die es vor der Krise gar nicht gab. Die ist etwa so groß wie das Eigenkapital. Und wir können auch an der letzten Bankenkrise, wenn man sie als solche bezeichnen kann, im März dieses Jahres, als die Silicon Valley Bank unterging in Amerika, daran erkennen, dass es hier keine beobachtbaren Konsequenzen gehabt hat, jedenfalls nicht in der Eurozone.
Regionalbanken in den USA sind in Schieflage geraten, aber auch die Schweizer Großbank Credit Suisse. Und es gibt Kritik, dass man beim Thema Bankenregulierung zu lax sei. Hat man aus dem Zusammenbruch der Lehman Bank nichts gelernt?
Also ich würde sagen, wir haben eine Menge gelernt. Wir wissen eigentlich, wie es geht, um Banken wieder unter die Marktdisziplin, unter die Marktaufsicht zu stellen und sie also auch ausscheiden zu lassen, scheitern zu lassen, wenn es nötig ist. Aber die letzte und entscheidende Meile bei der Umsetzung fehlt noch. Und das liegt daran, dass Länder ihr Souveränitätsthema aufgeben müssten. Sie müssten ihre Kompetenz nach Europa an die Europäische Abwicklungsbehörde abgeben, wenn man es wirklich zu Ende installieren wollte. Und die Bereitschaft dazu fehlt leider.
Das sagt Jan-Peter Kranen vom Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung. Safe.
Ja, und auch für die Notenbanken war das ja damals eine herausfordernde Zeit. Dennoch hat die EZB auch heute noch genug zu tun, nämlich mit der Bekämpfung der Inflation. Gestern hat sie die Zinsen nochmal angehoben. Und nach der Sitzung wird jetzt auch klarer, wohin die Reise geht, oder?
Ja, das ist richtig. Lagarde lässt keinen Zweifel daran, die mittelfristigen Ziel oder als mittelfristiges Ziel die 2% zu erreichen. Der Kampf gegen die Inflation halte an, sagt sie. Über mögliche Zinssenkungen scheint man auf der EZB-Sitzung auch gar nicht gesprochen zu haben. Das Problem ist halt, dass die Auswirkungen der Zinserhöhungen erst mit einer gewissen Verzögerung sichtbar werden. Also da geht es nicht um Tage, da geht es wirklich um mehrere Monate, wann das der Fall sein wird, wann das passiert. Und was dann passiert, das lässt sich einfach schwer vorhersagen.
Stützen diese Aussagen heute nochmal den DAX?
Ja, der DAX hat wirklich Rückenwind bekommen. Er steht jetzt zu Mittag mehr als 1% im Plus bei 15.975 Punkten. Wobei, heute ist großer Verfallstag. Das heißt also, es ist ein Tag, an dem Wetten auf Aktien und auf Indizes fällig werden. Und an einem solchen Tag, da versuchen große Investoren, die Kurse in die eine oder in die andere für sie günstige Richtung zu bringen. Das heißt also, es kann an solchen Tagen zu Kursbewegungen kommen, für die es gar keine so rechte Erklärung gibt.
Gibt es denn auch Bewegungen auf dem Devisenmarkt?
Ja, der Euro, der gibt deutlich nach. Das hängt auch mit dieser EZB-Sitzung zusammen. Wenn man beispielsweise erwartet, dass der Höhepunkt der Zinssenkungen so langsam erreicht ist, dann wirkt sich das dämpfend auf die entsprechende Währung aus. Der Euro, der wird jetzt mit einem $1,0657 gehandelt. Die Umlaufrendite, die ist unverändert bei 2,68%. Und beim Gold, da sehen wir etwas Preissteigerungen. Für die Feinunze, das sind rund 31 Gramm, da müssen $1,918,66 gezahlt werden.
Börseninformationen waren das von Claudia Werle. Vielen Dank nach Frankfurt. Die EZB hat also in der Inflationsbekämpfung gestern nochmal eine Schippe draufgelegt. Die Zinsen steigen weiter, was auch die Arbeit der Euro-Finanzministerinnen und Finanzminister entscheidend beeinflussen dürfte, denn das Schuldenmachen ist damit nicht mehr ganz so günstig. Gleichzeitig gibt es aber ein großes Interesse, die Inflation in den Griff zu bekommen. Und so ist die EZB-Entscheidung auch Thema in Santiago de Compostela, dort wo das Finanzministertreffen stattfindet, allerdings auch im Hinblick auf den Wachstumsmotor, der etwas stottert. Aus Spanien berichtet Peter Capern.
Als Paolo Gentiloni in Santiago de Compostela ankam, hatte er keine guten Nachrichten im Gepäck, sondern seine Sommerprognose, die die EU-Kommission Anfang der Woche veröffentlicht hatte. Und darin stecken deprimierende Zahlen.
Growth is slowing down, worse than expected, that we still have high inflation despite the declining path.
Das Wachstum verlangsame sich stärker als erwartet, so der EU-Wirtschaftskommissar. Gleichzeitig gäbe es immer noch eine hohe, wenn auch zurückgehende Inflation. Und auch nächstes Jahr wird der Konjunkturmotor nur mit geringer Drehzahl laufen. Was also braucht Europa jetzt am dringendsten?
We need growth. We need a stronger growth.
Wachstum, Wachstum, Wachstum. So benennt Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire seine Priorität. Sein Amtskollege aus Berlin, Christian Lindner, setzt er hingegen einen anderen Schwerpunkt.
Wir sehen uns in der Verantwortung, die Bekämpfung der Inflation durch die Notenbank zu unterstützen, indem wir eine moderat restriktive Finanzpolitik machen.
Am besten wäre natürlich, wenn beides gleichermaßen gelänge, die Inflation zu stoppen und gleichzeitig den Wachstumsmotor anzuwerfen. Lindner und Le Maire hatten unter der Woche verabredet, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft durch den Abbau von Bürokratie zu verbessern. Vor allem aber wollen sie zwei Dauerbaustellen der EU zum Abschluss bringen. Zum einen die Kapitalmarktunion, die kleinen und mittleren Unternehmen und Start-ups einen besseren Zugang zum Finanzmarkt verschaffen soll. Und zum anderen die Reform des Stabilitätspakts. Deutschland und Frankreich legen dabei gar nicht so weit auseinander, hatte Bruno Le Maire Mitte der Woche erklärt. In Santiago de Compostela setzen sie aber auch bei diesem Thema unterschiedliche Schwerpunkte.
Rules should not prevent member states to invest.
Die Stabilitätsregeln dürften die Mitgliedstaaten nicht von Investitionen abhalten, so Le Maire. Er verlangt also Spielräume bei Defiziten und Schuldenständen. Und aus Christian Lindners Worten wird deutlich, dass er den Mitgliedstaaten mit dem reformierten Stabilitätspakt vor allem enge finanzpolitische Leitlinien setzen will.
Für die Bundesregierung ist wichtig, dass wir neben einem realistischen Zugang auch berücksichtigen, dass dieser realistische Zugang zu niedrigeren Defiziten und reduzierten Schuldenständen führt.
Und das ist eigentlich seit Monaten der Stand der Debatte, die bis zum Jahresende abgeschlossen sein soll. Keine Entscheidung werden die Finanzminister in Sachen EIB-Chefposten treffen. Zwei Favoritinnen für die Nachfolge von Werner Heuer gibt es. Spaniens Finanzministerin Nadia Calviño und EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager. Letztere würde Interviewäußerungen zufolge die EIB stärker in Risikofinanzierungen engagieren. Lindner sagte, das Wichtigste sei, dass das AAA-Rating der EIB nicht gefährdet werde. Klingt nicht so, als hätte Vestager die Unterstützung der Bundesregierung.
Peter Kapern berichtete. Nach der Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland im Frühjahr geht der Prozess des Rückbaus weiter. Das Projekt wird Jahrzehnte dauern. Zwar fordert nach der Union auch die an der Regierung beteiligte FDP, dass zumindest die Option auf eine Weiterführung von AKW in Deutschland erhalten bleiben müsse. Da aber die geltende Gesetzeslage dem entgegensteht, richten sich Betreiber und mit dem Rückbau befasste Firmen darauf ein, dass es keinen Ausstieg aus dem Atomausstieg geben wird. Im letzten von drei Firmenporträtteilen zum Rückbau von Atomkraftwerken geht es heute um die BGZ, die Gesellschaft für Zwischenlagerung, die in privater Rechtsform organisiert als Gesellschaft des Bundes für die Zwischenlagerung von atomarem Abfall zuständig ist. Klaus Deuse dazu.
Die Zufahrt zum Zwischenlager Ahaus führt an einer großflächigen Wiese vorbei, auf der drei mächtige Wiesente friedlich grasen. Rund 100 Meter Luftlinie von diesem Idyll entfernt rückt ein knapp 200 Meter langes und fast 20 Meter hohes Gebäude ins Blickfeld. Hinter stabilen Metallzäunen und Stacheldraht, gesichert wie eine Festung. Die Eingangsschleuse zum Zwischenlager betritt man durch eine tonnenschwere Metalltür, die sich erst nach einer weiteren Sicherheitsüberprüfung öffnet und danach geräuschvoll wieder schließt. Dann steht man in einem fensterlosen Übergangsbereich zwischen der massiven Außen- und der eigentlichen Innenwand des Lagergebäudes. In Begleitung von David Knollmann, dem BGZ-Sprecher in Ahaus, führt der weitere Weg über eine Metalltreppe nach oben zu einer Art Aussichtsplattform.
Wir befinden uns jetzt auf der Empore des Zwischenlagers im sogenannten Empfangsbereich, wo die radioaktiven Abfälle angeliefert werden. Und von hier haben wir einen Blick in beide Abschnitte des Lagergebäudes. Wir schauen jetzt in die östliche Hälfte des Lagergebäudes, wo wir die hochradioaktiven Abfälle in Castor-Behältern aufbewahren.
Im hinteren Bereich sieht man von oben zig gelbe Castor-Behälter, über 300 doppelt gestapelt. Dabei handelt es sich um Behälter mit Brennelementekugeln aus dem Thorium-Hochtemperaturreaktor in Hamm-Untrop sowie aus dem Forschungsreaktor in Dresden-Rossendorf, erläutert David Knollmann. Außerdem unübersehbar.
Und hier vorne die sechs großen blauen Castor-Behälter. Die stehen seit 1998 hier und sind die ersten und auch letzten Behälter mit Brennelementen aus Atomkraftwerken, die hier in Ahaus angeliefert wurden.
Denn danach fiel die Entscheidung, dezentrale Zwischenlager an den Standorten der einzelnen Kernkraftwerke zu errichten. Zuständig für den Betrieb und die Sicherheit an den insgesamt 17 Standorten ist die bundeseigene Gesellschaft für Zwischenlagerung MBH mit Sitz in Essen. Von ihrem Arbeitsplatz in diesem modernen vierstöckigen Gebäude hat BGZ-Sprecherin Janine Tokarski auch direkten Blickkontakt zur GNS, der Gesellschaft für Nuklearservice, dem Unternehmen, das die Castor-Behälter für die einzulagernden Brennelemente herstellt. Insgesamt beschäftigt die BGZ nach den Worten von Janine Tokarski ca. 600 Mitarbeiter und bewegt jährlich Millionen.
Die Kosten für die Zwischenlagerung an allen Standorten sowie deren zentrale Verwaltung betrugen im Jahr 2022 rund 271 Millionen Euro, darunter 191 Millionen Euro für den Betrieb und rund 80 Millionen Euro Investitionen.
Aufgaben, die die BGZ noch lange beschäftigen werden. Schließlich rechnet die Bundesgesellschaft für Endlagerung, BGE, frühestens in den 2040er Jahren mit der Festlegung eines Standortes für ein Endlager. Das, so Janine Tokarski, bedeutet für die Zwischenlager:
Weitere 20 bis 30 Jahre werden dann Planung und Bau des Endlagers benötigen, sodass frühestens in den 2060er Jahren die hochradioaktiven Abfälle aus den Zwischenlagern abtransportiert werden können. Weitere 30 Jahre wird es dann dauern, um alle Zwischenlager zu leeren und die Abfälle im Endlager einzulagern.
Und zwar dann nicht weniger als 1800 Behälter mit hochradioaktiven Abfällen. Zurück im Zwischenlager in Ahaus mit David Knollmann auf dem Weg in den streng gesicherten Kontrollbereich.
Ich mache jetzt einmal die Tür auf zum Brennelemente-Zwischenlager, also dem Bereich, wo die Castor-Behälter stehen. Das dauert ein wenig, weil die Tür nur langsam fährt. Und dann gehen wir gleich einmal bis zu den großen Castor-5-Behältern und da kann ich Ihnen dann was zu den Schutzzielen sagen, die diese Behälter erfüllen müssen.
6 Meter ragen diese 120 Tonnen schweren Stahlkolosse in die Höhe. Verschlossen ist der strahlende Inhalt mit einem Doppeldeckel-Dichtsystem, wie David Knollmann erklärt.
Das funktioniert über einen sogenannten Druckschalter, der in diesem Deckelsystem installiert ist. Da wird ein Gas eingefüllt zwischen den beiden Deckeln, ein Heliumgas mit einem bestimmten Druck. Und der Druckschalter überwacht eben, dass da ein bestimmter Grenzwert nicht unterschritten wird.
Dieser Druckschalter überwacht ja, dass der Behälter jederzeit dicht ist. Und das Kabel geht dann zu unserem Lagerbehälter-Überwachungssystem.
Ein Monitoring 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr. 40 Jahre sollen die Castoren dicht halten, mindestens. Unabhängig davon besteht auch für alle Zwischenlager mit hochradioaktiven Abfällen eine auf 40 Jahre befristete Betriebsgenehmigung. Da die Zwischenlager aber absehbar noch viele weitere Jahre benötigt werden, muss deren Betriebsgenehmigung verlängert werden. Die Genehmigung für Ahaus beispielsweise läuft 2036 ab. Darum will man spätestens 2028 beim Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung einen Genehmigungsantrag stellen, denn Genehmigungsverfahren brauchen Zeit. Neben den hochradioaktiven Abfällen lagen in der 5700 Quadratmeter großen Halle im westlichen Teil derzeit noch weitere 300 Container mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen. Voraussichtlich aber nur bis Ende dieses Jahrzehnts, denn dann sollen diese Container ins dafür ausgebaute Endlager Schacht Konrad bei Salzgitter gebracht werden.
Das sind Abfälle, die beim Rückbau und beim Betrieb des AKWs entstehen. Also das sind zum Beispiel Anlagenteile, Pumpen, Filtermaterialien, Dinge, die radioaktiv verunreinigt sind. Also wir sprechen von Kontamination. Und dann eben nicht konventionell entsorgt werden können.
Auch wenn die stillgelegten Atomkraftwerke nach ihrem Rückbau eines Tages von der Bildfläche verschwunden sein werden, muss sich die BGZ im Zuge des Ausstiegsprozesses auf eine lange Zwischenlagerzeit der strahlenden Abfälle einstellen.
Über die BGZ die Herrin der Zwischenlager Klaus Deuse. Die Zinsentscheidung der EZB ist auch das Thema heute in den Kommentarspalten in den Wirtschaftsteilen.
Die Mediengruppe Bayern, zu der unter anderem der Donaukurier gehört, stellt fest: Keine Frage, die Wirtschaft ächzt unter solch straffen Zügeln. Hohe Zinsen würgen die Nachfrage von Unternehmen und Haushalten geradezu ab. Es droht Rezession und sogar die Arbeitslosigkeit könnte wieder zu einem Problem werden. Trotz allem bleibt keine andere Wahl. Inflation lässt sich nur eindämmen, wenn sie hart, konsequent und ausdauernd bekämpft wird. Der Kölner Stadtanzeiger vermutet: Für Sparer könnten bessere Zeiten anbrechen, denn während Anlagezinsen steigen, lässt die Geldentwertung nach. Auch die Häuslebauer können entspannen. Trotz Leitzinserhöhung wird die Hypothek nicht mehr wesentlich teurer. Am Kapitalmarkt sind die langfristigen Zinsen gefallen. Das Handelsblatt verweist auf die Gefahr einer zweiten Welle der Inflation. Dann würde es noch schwieriger, die Preise unter Kontrolle zu bringen. Dieses Risiko hätte eine geringe Wahrscheinlichkeit, aber schwere Auswirkungen. Verglichen damit dürfte der zusätzliche Rezessionsdruck, der durch die Zinserhöhung entsteht, zwar sehr wahrscheinlich, aber in der Auswirkung überschaubar sein. Zugleich hat die EZB aber relativ deutlich gemacht, dass es erst einmal vorbei ist mit Zinserhöhungen. Diese Botschaft ist angekommen bei den Ökonomen und den Märkten. Die Wirtschaftswoche bewertet die Ankündigung der EU-Kommission, chinesische Subventionen für E-Autos zu prüfen, und mahnt mit Blick auf mögliche Konsequenzen: Schutzzölle sind die falsche Antwort. Die EU und die Regierungen der Mitgliedstaaten sollten der hiesigen Autoindustrie helfen, dass sie global mithalten kann, auch mit unfair subventionierten Produkten, durch gute Standortbedingungen und erträgliche Energiepreise, durch zuverlässige Regulierung, die eine langfristige Planung möglich macht, oder auch durch den Zugang zu Rohstoffen und guten Mitarbeitern. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung betont, die EU-Kommission begebe sich auf dünnes Eis, denn für Dumping gibt es keine Belege, sonst hätte sie nicht die Krücke des Antisubventionsverfahrens gewählt. Die EU sitzt, wie der Ökonom Gabriel Felbermeier treffend sagt, im Glashaus. Schließlich hat auch sie das Startsäckel längst geöffnet und fördert die Branche, wo es eben geht. Von der Batteriefertigung bis zu Kaufprämien für Elektroautos. Zudem ist der Erfolg der Chinesen womöglich auch damit zu erklären, dass sie die besseren E-Autos bauen, weil sie, nach dem Tesla-Erfolg, schneller als die EU auf dieses Pferd gesetzt haben.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Was Aktivisten in Berlin von der Städtepartnerschaft mit Kiew erwarten, können Sie gleich erfahren in Deutschland heute mit Jessica Sturmberg am Mikrofon. Danke für Ihr Interesse an der Wirtschaft, sagt Eva Bahner.